unterhalten sich zwei Arbeitskollegen, fragt der eine, und was macht deine Frau so? Ach, die arbeitet nicht, die ist zu Hause. Schönes Leben eigentlich, er ist der Ernährer, bringt das Geld nach Hause und sie? Na gut, sie kümmert sich um die Enkel, wenn die krank sind und da ist noch die pflegebedürftige Schwiegermutter. Naja, und kochen, backen, putzen, Wäsche sowieso, aber richtige Arbeit ist es ja eigentlich nicht. Es bringt ja kein Geld. Aber was ist eigentlich richtige Arbeit? Das frage ich die Ökonomin Adelheid Biesecker. Hallo Frau Biesecker.
Hallo, ich grüße Sie.
Mit der Arbeit ist so eine Sache, ne? In der kapitalistischen Verwertbarkeitslogik ist das, was kein Geld bringt, keine richtige Arbeit, oder?
Ja, zumindest war das lange die öffentliche Meinung. Ich habe den Eindruck, es kippt jetzt ein bisschen, insbesondere durch die Corona-Krise.
Mhm.
Aber ja, Sie haben recht. Also, weil nur zählt, was Geld bringt, das ist ja ein alter feministischer Text, der macht deutlich, dass das, was wir an Arbeit leisten, um Waren zu produzieren, die dann am Markt verkauft werden, das gilt als Arbeit. Und genauer genommen sogar erst, wenn es wirklich mit Gewinn verkauft worden ist, also die Ware.
Ja.
Und das, was zu Hause gemacht wird, das wird offiziell nicht als Ware angesehen. Aber es gibt natürlich viele Diskussionen inzwischen, die deutlich machen, das ist genauso Arbeit. Das ist sogar, das sagt der feministische Diskurs, die wichtigere Arbeit, weil es die lebenserhaltende Arbeit ist.
Ja, und wenn wir schon mal bei der Wirtschaft sind, das Rad der Wirtschaft würde ja bersten, das würde ja zerbrechen, es würde ja deren Grundlagen beraubt. Wenn es die Sorgearbeit nicht gäbe, könnte man das so radikal sagen?
Ja, das kann man so radikal sagen. Also der ganze Kapitalismus, der sich auf Märkte konzentriert, wäre nicht möglich ohne die Sorgearbeit. Kein Mensch, kein Mann, keine Frau geht morgens zur Arbeit, ohne für irgendwas schon gesorgt zu haben oder um Sorge zu bekommen. Und wenn Sie einen Lebenslauf anschauen, jede von uns braucht im Lauf des Lebens viel Sorge und wir leisten auch viel Sorge. Das heißt, das Sorgen ist sozusagen wir sprechen ja von der Sorgeökonomie, das ist praktisch die Ökonomie, die andere trägt.
Mhm. Ja, so ist es. Und da reden wir jetzt nicht nur von pflegebedürftigen älteren Menschen, sondern wir reden also auch von das Kinderaufwachsen, das Ganze, was zu Hause oder in der Familie passiert?
Ja, genau. Also wir reden auch vom Kochen und vom Putzen und vom Nähen und Stopfen und so weiter. Wir reden von all den Dingen, die notwendig ist, damit wir in unserer Art der Gesellschaft so leben können, dass wir arbeitsfähig werden und dann eben unsere Arbeitskraft, wenn wir einigermaßen eine gute Qualifikation haben, zu gutem Preis verkaufen können.
Hm.
Ja, das ist richtig.
Wie konnte es so weit kommen, dass so nicht als wertvoll angesehen wird oder eben nur zu Hause und das ist ja nur Sorgearbeit, das ist ja, geht es da um das Menschenbild oder um das Frauenbild? Wie ist es dahin gekommen?
Also von der ökonomischen Theorie her ist es so, dass der Vater, der genannt wird, der ökonomischen Theorie, eine Mutter gibt es bis heute nicht, dass der Arbeit von vornherein definiert hat als warenproduzierende Arbeit. Das ist der Adam Smith Ende des 18. Jahrhunderts. Aber er hat auch darauf hingewiesen, dass ohne, und dann spricht er nicht von Arbeit, ohne die Tätigkeit der Frauen in der Familie, diese Ökonomie, gegründet auf Erwerbsarbeit, gar nicht funktionieren könnte. Weil, so seine These, die Menschen, die am Markt handeln, also kaufen und verkaufen, eine Art Mindestmoral brauchen. Also er nimmt das Beispiel, wir können im Wettbewerb rennen und rennen, wenn aber einer hinfällt und wir rennen weiter, dann ist der sogenannte unparteiische Beobachter, und das ist die gesellschaftliche Moral, empört.
Mhm.
Und diese Mindestmoral, damit alles funktioniert, die schaffen nach Adam Smith die Frauen zu Hause. Also sein Familienbild ist ein viktorianisches, da ist alles schön und heil und wunderschön.
Ja, ja. Dass man es mal in Zahlen hat, 12 Milliarden Stunden unbezahlter Arbeit leisten meistens natürlich Frauen in dieser Sorgearbeit. Das ist eine gigantische Dimension, oder?
Ja, es ist eine gigantische Dimension. Da wird erst deutlich, was es heißt, dass wir alles, was wir als produktiv ansehen, nur den Märkten zuschieben. Ja, es ist eigentlich das Zentrale. Statt dass wir sagen, die Sorgeökonomie trägt die Märkte, müssten wir umgekehrt sagen, welche Märkte tun eigentlich den Sorgeprozessen gut? Und ich will nur gleich sagen, das wird jetzt nicht der Mittelpunkt der Arbeit sein. Wenn ich über diese Sorgearbeit spreche, das ist Arbeit praktisch, damit Menschen sich erholen können, aufwachsen, dann ist dasselbe mit der Natur. Die ganze Tätigkeit, also produktive Tätigkeit ist vielleicht ein falscher Ausdruck. Die ganzen produktiven Prozesse der Natur dienen ja auch dazu, die Natur zu erhalten. Und mit denen passiert das Gleiche. Mhm. Ja, das ist richtig.
Sie beschäftigen sich ja mit vorsorgenden Wirtschaften. Und da kann man lesen, dass natürlich die abstrakte Wertschöpfung, das kontinuierliche Wertewachstum ja zum Scheitern verurteilt ist und wir im Gegensatz dazu ein gutes Leben wollen. Und da so eine vorsorgendes Wirtschaften, da müssten wir hinkommen. Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Wie soll denn das gehen, ein vorsorgendes Wirtschaften?
Also erstmal reden wir über Prozesse. Wenn wir heute überlegen, wie kommen wir, was eine große Diskussion ist, wie kommen wir zu einer nachhaltigeren Gesellschaft, dann heißt das auch gleichzeitig, wie kommen wir zu einer Ökonomie, die nachhaltig, das heißt schonend gegenüber der Umwelt und schonend gegenüber dem Sozialen funktioniert. Und wenn wir von vorsorgenden Wirtschaften sprechen, dann ist das ein Bild, was deutlich macht, wir brauchen eine Ökonomie, die das, was wir eben beschrieben haben, die Erholung der Menschen, die Erholung der Natur unterstützt. Also wenn wir etwas produzieren, wird's heute werden die Ressourcen am Markt gekauft oder sie werden sogar auf andere Art und Weise hergeholt. Und keiner kümmert sich darum, wie das, was ich vernutzt habe, sich wieder erholen kann. Eine vorsorgende Wirtschaftsweise würde so produzieren, dass das, was ich vernutze an Ressourcen, dass ich das erholen kann, dass es der zukünftigen Generation, und deswegen sprechen wir von Vorsorge, auch zur Verfügung steht. Also stellen Sie sich vor, wir leben beide in 300 Jahren und müssen mit den Folgen dessen leben, was heute die Ökonomie anrichtet. Dann gehen wir zurück und sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen das ändern. Und das heißt natürlich, also wenn ich auf jetzt auf gleich, würde das eine Menge heißen. Aber wir können anfangen. Es kann angefangen werden. Es kann zum Beispiel angefangen werden, jetzt gerade durch die Corona-Krise, dass man die sorgenden Tätigkeiten gesellschaftlich mehr wertschätzt.
Das heißt, beim vorsorgenden Wirtschaften, bei der Idee geht es also nicht nur um Umweltschutz, um Ressourcenschonen, es geht auch um die Menschen.
Ja, selbstverständlich. Es geht um eine Wirtschaftsweise, die, wir haben so drei Handlungsprinzipien. Wir sagen, wir setzen nicht auf Konkurrenz, sondern auf Kooperation. Die Orientierung ist nicht auf Wachstum oder hohe Gewinne, sondern auf gutes Leben. Und da gibt es einen Diskurs, der deutlich macht, was kann das sein? Und das Dritte ist eben, dass Sorgen ist, dass die ganz zentrale ökonomische Tätigkeit, das heißt alles, was ich ökonomisch mache und das heißt, was ich sozusagen von der Naturstoff verändere, damit es für mich Lebensmittel ist. Alles das, was ich mache, soll nach und nach dahin umgestellt werden, dass immer bedacht wird, welche Ressourcen, welche menschlichen und welche natürlichen Ressourcen nutze ich und wie können die wiederhergestellt werden. Das heißt, ich muss sowohl an die menschliche Reproduktion, das nehme ich mal den Begriff, als auch an die natürliche immer wieder denken. Wenn ich ganz egal welches Produkt, ein Fahrrad, einen Schreibtisch, eine Lampe produziere. Und das heißt, dass die Orientierung nicht ist, so viel Gewinn wie möglich, sondern so zu wirtschaften, dass es möglichst naturschonend, naturerhaltend und für die Menschen was Gutes ist.
Dieses vorsorgende Wirtschaften und das, was Sie jetzt beschreiben, geht das innerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems oder müsste der transformiert, abgeschafft, verändert werden? Wie kann das gehen?
Also wenn ich jetzt denken würde, ganz, ganz am Ende, wenn wir irgendwann eine richtige, nachhaltige Gesellschaft haben, dann sprechen wir wahrscheinlich von irgendwas anderem. Wir sitzen aber im Kapitalismus. Wir müssen jetzt anfangen. Das heißt, es geht um Schritte, um Produktionsweisen, die diesen Prinzipien folgen, nach und nach. Und dann wird sich zeigen, wie wir das dann nennen und was das dann ist.
Ja, das heißt, das ist auch die Idee dieser Sorgetransformation. Es gibt ja einen neuen Forschungsverbund, wo Sie mitarbeiten, Sorgetransformation. Da sollen ja 22 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Soziologie, Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, sozialer Arbeit und der Rechtswissenschaft gemeinsam an der Erforschung der Umbrüche, bezahlter, unbezahlter Sorgearbeit und so weiter, arbeiten. Das klingt hochinteressant. Ist das dieser einleitende Transformationsprozess, könnte man das sagen?
Also es kommt darauf an, wie man es interpretiert. Ich muss gleich sagen, ich bin nicht Mitglied dieses Forschungsverbundes. Ich war eingeladen, bei einer Auftaktveranstaltung einen kleinen Input zu machen. Mhm. Also da forschen andere sehr viel jüngere als ich. Ja, es kommt darauf an, was man unter Transformation versteht. Aber wenn wir Transformation in dem Sinne denken, in dem es heute allgemein diskutiert wird, nämlich Schritt für Schritt in eine nachhaltige Gesellschaft, ja, dann geht es darum, wie kann Sorge so verändert werden, dass es nicht nur wie jetzt als unbezahlte Nebensache da ist. Also es wurde ja vorgeschlagen, die Menschen können Urlaub nehmen, um die Kinder zu versorgen. Sorgen ist keine Urlaubstätigkeit, Sorgen ist Arbeit. Und da Schritt für Schritt zu gucken, wie kann es verändert werden mit Hilfe der neuen Technologien, welche Rolle spielt der Generationenumbruch zum Beispiel. Und wie können wir eigentlich zu neuen Bewertungen kommen? Das alles soll da geklärt werden. Und sind alles Elemente, kleine Schritte, die, und das ist wichtig, die in die Richtung gehen, dass wir nicht die Natur und die Menschen vernutzend oder beschädigend wirtschaften, sondern erhaltend. Darum geht es zentral.
Wenn wir mal ganz praktisch, also in diesem Prozess, da muss natürlich wie bei allen Dingen, ob das nun Tarifverträge sind, ob das nun Arbeitsschutz ist, alles ist ja erkämpft worden, da braucht es sicher Druck und es braucht da einen politischen Druck. Was könnten denn Forderungen sein oder Möglichkeiten? Sie schreiben ja oder von der Care-Abgabe und erstmal dem Grundprinzip, dass Erwerbs- und Sorgearbeit kombiniert werden können muss, das muss gesetzlich verankert werden?
Die Care-Abgabe ist meine Idee, aber die wird diskutiert. Im Kern muss es zumindest öffentlich diskutiert werden. Ob wir es dann gesetzlich oder anders machen, das wird sich zeigen. Also ich will ein Beispiel bringen, dass Sie vielleicht merken, worum es im Kern geht. In der Corona-Krise gab es auch viele Frauen, die sich geäußert haben, wie es ihnen geht und so weiter. Und da hat eine Gruppe von Frauen an Frau Merkel einen offenen Brief geschrieben. Darin steht, dass sie eine Arbeitszeitverkürzung brauchen. Und was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass im Augenblick Männer und Frauen mit Familien ins Homeoffice nach Hause geschickt werden und gleichzeitig Homeschooling und Home-Kindergarten, wenn ich das so nennen darf, machen sollen. Aber sie kriegen dafür nicht die entsprechende Zeit. Wenn Sie einen 8-Stunden-Tag sonst haben, dann haben Sie jetzt einen 8-Stunden-Tag zu Hause. Wo können Sie denn dann noch die Kinder betreuen und erziehen? Das wird eben so getan, als kann man das alles nebenbei machen. Sorgen braucht seine eigene Zeit. Und ein Punkt wäre zum Beispiel, dass Sie sagen, gut, wir müssen die Erwerbsarbeitszeit verkürzen, damit Zeit für Sorgen bleibt.
Ja. Ich erlebe ja verzweifelte Familien, eigentlich sonst stabile Menschen, die wirklich am Rande sind und sagen, wir können das nicht mehr, wir können das nicht kombinieren. Wir haben eine pflegebedürftige Mutter, die jetzt auch noch an Corona erkrankt ist, obwohl sie bettlägerig ist. Wir haben die Kinder, wir sind wirklich am Limit. Das ist Verzweiflung pur, oder?
Ja, das ist es. Also wir haben auch in einem anderen Zusammenhang ein paar Interviews gemacht. Genau das ist es. Und das gilt eben nicht nur für die sozial schwachen Familien, sondern es gilt gerade auch für die gut Ausgebildeten, die jetzt nach wie vor ihr sehr viel Arbeit zu Hause haben. Und ja, wenn ich 8 Stunden Erwerbsarbeit zu Hause mache, wo bleibt die Zeit, meine Kinder zu betreuen oder, wie Sie jetzt sagen, meine alte Mutter zu betreuen? Deswegen ist ein ganz zentraler Punkt zu sagen, wenn ich nach Hause geschickt werde, um zu Hause sowohl Erwerbs zu arbeiten, als auch die Kinder zu betreuen, dann muss entsprechend Zeit geschaffen werden. Und das heißt zum Beispiel 4 Stunden Erwerbsarbeit und 4 Stunden Sorgearbeit zu Hause. Denn ein bisschen Erholung brauchen auch die Menschen, die im Augenblick so in den Mittelpunkt stehen.
Das klingt ja nach einem radikalen Paradigmenwechsel. Also wir müssen unser Verhältnis oder unser Bild von Arbeit und von Wert von Arbeit erstmal überhaupt überdenken und diskutieren und das anders gewichten. Das ist ja ein Diskussionsprozess, der ist ja wahrscheinlich erst am Anfang, oder? Sind Sie da hoffnungsvoller als ich?
Aber das Gute ist, dass ich glaube, der Anfang ist gemacht. Aber denken Sie dran, wir haben ja nicht eine Geschichte, die ausschließlich von Kapitalismus handelt. Wenn Sie 500, 1500, 1600, 1700 schauen, dann sind das Anfänge. Diese Art und Weise, wie wir heute erwerbsarbeiten und diese Teilung in Erwerbsarbeit und unbezahlte Sorgearbeit ist praktisch eine historische Form. Und wir als Gesellschaft, als Menschen haben diese Form gemacht und wir können sie auch ändern.
Fühlt sich aber nicht so an. Also ich habe das Gefühl, dass der Kapitalismus schon immer da war, aber eigentlich ist er relativ kurz da, ist ein junges Ding. Sie denken, genau. Es geht auch anders.
Ja, es geht auch anders. Wir haben alle keine Rezepte. Es ist ein offener Prozess. Wir wissen, dass wenn wir wollen, dass Menschen noch in 300, 500, 800 Jahren auf der Erde ein einigermaßen gutes Leben haben, dann müssen wir was ändern, sonst zerstören wir diese Welt. Und gut, dann können wir sagen, wir schicken alle Leute zum Mars, wenn das dann soweit ist.
Ach nee, da möchte ich im Moment gar nicht hin.
Das ist nur Ironie natürlich.
Ja, selbstverständlich.
Das heißt, Das heißt, wenn wir das wahrnehmen, was gegenwärtig alles passiert, und Corona ist ja eigentlich so ein Warnschuss, dann geht es darum zu sagen, okay, wir können nicht alles über den Haufen werfen, aber wir können Schritt für Schritt anfangen. Wir können Schritt für Schritt gucken, wie in der Erwerbsarbeit die Arbeitszeiten, die Arbeitsbedingungen so sind, dass es für die Menschen was Gutes ist. Wir können Raum lassen, für zum Beispiel Zeit lassen für die Sorgearbeit. Und wir haben ja auch noch was anderes zu tun. Wir haben auch noch eine Zivilgesellschaft, von der wir erwarten, dass sie sich auch in der Politik und überall einweist. Auch das braucht Zeit. Also wenn wir anfangen würden, so Stück für Stück mit an der Zeit was zu drehen, wäre das schon eine ganze Menge. Aber Sie haben natürlich recht, wenn ich an einer Stelle anfange, dann knirscht es an anderer Stelle. Klar, und dann muss man weitergehen. Aber es geht wirklich darum zu sagen, jetzt haben wir es gemerkt, Corona hat doch am Anfang hat den Schein sozusagen produziert. Jetzt würden alle Menschen merken, wie wichtig die ganze Sorgearbeit ist. Sowohl in der Altenpflege, in der Kinderpflege, in der Gesundheitspflege, alle haben geklatscht. Passiert ist, ich weiß nicht, ob diese Prämie ausgezahlt worden ist. Sonst ist erstmal nichts passiert. Aber diese Corona-Krise, und das wissen wir auch, ist auch menschengemacht. Die Ursache ist, dass wir der Natur zu wenig Raum lassen. Dass uns diese Viren praktisch jetzt von den Tieren rüberspringen. Und das ist eine große Aufgabe, ja, aber anfangen müssten wir unbedingt.
In so einer verzweifelten Krisensituation, da öffnet sich ja oftmals der Geist, das hoffe ich zumindest, ja. Und Menschen sind offener für Diskussionen, denken, aha, es verändert sich was. Sehen Sie also diese Verzweiflung, diesen Druck und diese, da ist ja sehr viel Druck auf dem Kessel, auch als Chance, ja, eine neue Diskussion anzufangen?
Also jedenfalls sehe ich das als Chance, ja. Ob es gelingt, ob nicht dann ganz schnell wieder der Alltag da ist, das weiß ich nicht. Aber es haben viele Leute angefangen nachzudenken. Und ich unterscheide jetzt mal ersten und zweiten Shutdown in Deutschland. In der Phase des ersten Shutdowns konnten sie bis hinein in die englische Fachpresse zur Ökonomie lesen, es ist nötig, dass wir unser ökonomisches Handeln verändern. Wir brauchen ein anderes Prinzip. Und wir haben auch Sachverständigengutachten, die also auch deutlich machen, wir brauchen eine Ökonomie, die nicht zerstört, sondern die erhält. Und wenn wir diesen Grundgedanken, sage ich mal, durch die Krise retten, und Krisen sind ja immer eigentlich ein Zeichen für etwas. Und ganz oft können wir erst lernen, wenn wir in einer Krise sitzen. Leider sind die Menschen so.
Nun kann es in der Wissenschaft gehen, es gibt zivilgesellschaftliches Engagement, es gibt Fridays for Future. In vielen Bereichen müsste sich was tun, und da kann auch jeder und jeder eigentlich was machen im Kleinen, sei denn man hat zu viel zu tun. Das ist auch ein Dilemma, oder? Dass Menschen spüren, es müsste sich was verändern, aber sie haben gar nicht mehr die Kraft und die Zeit, sich zu engagieren.
Ja, also es braucht den Einzelnen. Und da muss man sich gar nicht bei Fridays for Future engagieren und kann mal gucken, wie kann ich eigentlich meinen Energiehaushalt zum Beispiel verbessern. Aber es reicht überhaupt nicht aus. Das ist das Zentrale. Es braucht von uns Einzelnen ein nach und nach nachhaltiges Handeln. Und das heißt auch ein anderes Konsumhandeln. Aber es geht um eine gesamtgesellschaftliche Sache. Und dazu brauchen wir auch die Zivilgesellschaft und dazu brauchen wir auch die Politik. Ja. Und manches hängt im Augenblick leider in der Politik. Also wenn ich an die Klimasache denke, da ist Deutschland derartig hinterher. Wir waren mal sozusagen im Vorreiter. Das ist alles weg. Und das hat was mit der Politik zu tun, ja.
Frau Biesecker, Sie könnten eigentlich die Beine hochlegen und sich, Sonnen im Moment nicht. Bei Ihnen scheint wahrscheinlich auch Regen. Und könnten sozusagen Ihren Ruhestand...
Ich sitze mitten in der Sonne, würde ich nur sagen, an meinem Schreibtisch im Augenblick.
Aber warum führen Sie mit mir so eine Interviews? Warum gehen Sie auf Vorträge? Warum sind Sie immer noch politisch aktiv? Wo ist Ihr Antrieb? Ist das Hoffnung? Was treibt Sie an, dass Sie so weiter so ein politischer Mensch sind?
Also ich bin das oft gefragt worden. Meine Antwort ist folgende. Kein Mensch hat mich gefragt, ob ich auf die Welt kommen will. Da bin ich jetzt aber mal. Und dann setze ich mich dafür ein, dass diese Welt besser wird. Ich lebe in der Welt, ich lebe gut in der Welt als Professorin oder als emeritierte Professorin. Aber ich bin immer noch dabei zu sagen, ich will mithelfen, diese Welt zu verbessern. Und das war gerade auch mit Perspektive auf zukünftige Generationen. Ich habe ein schönes Leben gehabt in dieser Gesellschaft, gut mit Krisen, allem Möglichen. Und ich möchte, dass nicht nur meine Enkel, sondern auch die Urenkel auch noch diese Möglichkeit haben. Das ist eine moralische Entscheidung, ist eine Wertentscheidung. Ist was Normatives, das ist mir klar. Aber das treibt mich an.
bedanke mich, dass Sie mit mir gesprochen haben und ich hoffe, dass Ihre Hoffnung berechtigt ist und dass sich was tut, dass es einen Ruck gibt. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Kommen Sie gut durch die Krise und bleiben Sie gesund.
Ja, danke und Sie das Gleiche. Ne?
Danke, tschüss.
Danke, tschüss.